Als ich mich dann angemeldet habe für den ersten Kletterkurs in der Sektion Edelweiß bei Bernhard Stummer, habe ich zu Bernhard gesagt, ich möchte mich aber nur anmelden, wenn ich vorsteigen darf. Und da habe ich zum ersten Mal kennengelernt, dass es gar nicht so einfach ist, als Frau das Gleiche zu machen wie die Männer und vor allem eine Führungsposition einzunehmen. Dann haben wir T-Shirts verkauft, auf denen gestanden ist, a woman's place is on the top. Und dann haben sie ausgebessert und haben bei Top ein F dran geschrieben, also a woman's place is on the top. Das schien ihnen passender. 3800 Kilometer waren es. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass das eigentlich zu den schönsten Sachen gehört, die ich gemacht habe.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Gertrude Reinisch-Indrich. Die gebürtige Niederösterreicherin hat viel für das Frauenbergsteigen im Land getan. Bis heute ist die Bergsteigerin aktiv. Die 74-Jährige arbeitet als Kletterinstruktorin, als Journalistin und Autorin. Jörg Wunram hat die Pensionistin im Unruhestand getroffen. Steyr, Oberösterreich. Zwei Flüsse treffen hier aufeinander, Enz und Steyr. Eine Stadt geprägt vom Eisen, seit Jahrhunderten. Metallverarbeitung, Maschinenbau, industrielle Präzision. Bis heute wird hier produziert. Nur wenige Kilometer südlich beginnen die Kalkalpen. Seit 1997 Nationalpark. Am Rande, in der Gemeinde Garsten, lebt Gertrude Reinisch-Indrich. Gebürtig kommt sie aus dem niederösterreichischen Piesting.
Piesting liegt am Rande der Gutensteiner Alpen, habe ich gelesen. Und da gibt es einen Berg, die Reisalpe. Hast du da auch schon in deiner Kindheit angefangen, auf die Berge zu gehen, in die Berge zu gehen? Oder ist das alles erst später gekommen?
Nein, in meiner Kindheit war ich hauptsächlich auf der Hohen Wand, weil die war zu Fuß oder mit dem Fahrrad von Piesting aus erreichbar. Und die Hohe Wand war eigentlich mein erster Berg. Und dann später natürlich Schneeberg und Rax und die Klettersteige, die es dort gibt. Und früher war mehr Schnee, da konnte man auch Skitouren unternehmen.
Wer hat denn bei dir die Leidenschaft und die Freude am Berggehen geweckt? Waren es deine Eltern oder wo ist sie hergekommen, die Freude?
Also mein Vater, auf jeden Fall das Skifahren. Ich war begeisterte Skifahrerin und das Größte für mich war, wenn ich mit meinem Vater wohin Skifahren konnte. Und Skifahren gelernt hat mir eigentlich Trude Klecker. Die war, glaube ich, Olympiasiegerin und hat mit meinem Vater, mein Vater war damals auch in dem Österreich-Kader mit ihm trainiert. Und für mich war es immer ein Highlight, wenn ich mit Trude Klecker Skifahren konnte.
Mit 29 Jahren verlässt Gerti Reinisch-Indrich Piesting. Sie geht nach Wien. Nicht um Bergsteigerin zu werden, sondern um zu arbeiten. Beim Österreichischen Alpenverein. Zwei Kinder wollen versorgt werden. Heute hat sie drei Enkel.
Gab es da schon bei dir den Wunsch und auch die Idee, aus dem, was dir Freude macht, nämlich in die Berge zu gehen, Ski zu fahren, so etwas wie einen Lebensentwurf zu gestalten, sprich, dass du mit den Bergen auch ein Stück weit deinen Lebensunterhalt verdienen kannst?
Also ich habe mir in Wien einen Job gesucht und zwar beim Alpenverein Sektion Edelweiß und als Angestellte konnte man alle Kurse gratis buchen von der Sektion Edelweiß und ich habe mich sofort für Skitourenkurs, Kletterkurs, Anfänger, Fortgeschritten, für alles angemeldet, was es gegeben hat. Und denn vorher bin ich nur Wandern und Klettersteige gegangen, eben auf den Wiener Hausbergen. Und ich wollte es einfach anständig lernen, auch wegen meiner Kinder, damit ich die anständig sichern kann.
Was zunächst wie Ausbildung klingt, wird schnell zu einer anderen Frage. Wer führt? Wer sagt, wo es lang geht? Und wem wird was zugetraut?
Und als ich mich dann angemeldet habe für den ersten Kletterkurs in der Sektion Edelweiß bei Bernhard Stummer, habe ich zu Bernhard gesagt, ich möchte mich aber nur anmelden, wenn ich vorsteigen darf. Und die Antwort von Bernhard war, bei uns wollen eh mal hinten nachgehen, wir sind froh, wenn sich jemand meldet, der vorsteigen möchte.
Ein scheinbar kleiner Moment, aber ein entscheidender. Nicht nur mitgehen, sondern den Weg vorgeben.
Und das war sozusagen der Anfang, weil in dem Moment, wo ich vorsteigen und sichern konnte, habe ich immer Partner gefunden für die Berge und habe auch geführt. Und dann hat wieder jemand von der Sektion Edelweiß gesagt, du, dir ist eh bewusst, wenn du vorsteigst und es passiert irgendwas, dann bist du verantwortlich. Mach eine Ausbildung als Lehrwart. Heute heißt das Instruktor. Und ich habe mich dann angemeldet als Lehrwart für Bergwandern, für Bergsteigen und für Skibergsteigen und war da mit einer zweiten Frau, waren wir auch die Ersten, die das ganze Programm durchgemacht haben.
Aus diesem Programm erwachsen zwei Dinge, Anerkennung und Widerstand oder auch Unterstützung und gesellschaftliche Barrieren.
Es gab dann aber schon Probleme in der Führerschaft von der Sektion Edelweiß, weil die alteingesessenen Führer sich nicht vorstellen konnten, dass zum Beispiel eine kleine Frau wie ich bin 1,55 groß und hatte damals 47 Kilo oder noch weniger, dass die auf dem Gletscher einen Mann halten kann. Und da habe ich zum ersten Mal kennengelernt, dass es gar nicht so einfach ist, als Frau das Gleiche zu machen wie die Männer und vor allem eine Führungsposition einzunehmen.
Das ficht Gerti Reinisch-Indrich nicht an. Sie sucht sich Verbündete. Andere Frauen, die den steinigen Weg der Gleichberechtigung am Berg ebenfalls gehen.
Und ich habe dann die Wanda Rutkiewicz kennengelernt, die polnische Expeditionsbergsteigerin, war mit ihr auch auf Expedition und bei uns in den Alpen klettern. Und sie hat mich mitgenommen auf eine Expedition zum Gascherbrum 1 und Gascherbrum 2. Und ich war nicht sicher, ob mir das überhaupt Spaß macht. Ich wollte es mir einfach einmal ansehen. Und das hat mich, ja, es hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, ich möchte auch eine Expedition machen. Aber ich möchte nicht darauf angewiesen sein, zu Expeditionsleitern hinzugehen und zu fragen, ob die mich mitnehmen würden. Und daraus ist die Idee zur Frauenexpedition entstanden.
Bleiben wir mal dabei. Also die Idee zu haben, so etwas zu unternehmen, ist das eine. Aber es dann mit Leben zu füllen und umzusetzen, ist das andere. Wie bist du da vorgegangen? Hast du zuerst Partnerinnen gesucht, die mit dir gemeinsam nach Tibet gehen wollten? Oder sind die auf dich zugekommen? Wie lief das ab?
Also ich habe, bevor ich das gemacht habe und in die Wege geleitet habe, war ich auf einigen Sechstausendern in Nepal und ich war auf dem Mount McKinley. Und zuerst habe ich natürlich meine Kletterpartnerinnen gefragt, von denen einige schon mitkommen wollten. Andere haben abgesagt, haben gesagt, die Schneehatscherei interessiert uns nicht, wir gehen lieber Felsklettern. Und in dem Moment, wo das Publik war in den Bergsteigerkreisen, dass ich eine Frauenexpedition leiten möchte, haben sich eigentlich sehr viele Frauen bei mir gemeldet.
Schlussendlich sind es 11 Frauen, die auf die Shishapangma wollen. Ein 8000er. Und eine Szene, die nicht darauf vorbereitet ist. Zumindest in Österreich nicht.
Unterstützung gab es eigentlich in erster Linie von unseren Partnern und von den Männern, die mit uns am Berg unterwegs waren. Alle anderen haben uns eher verspottet, haben gesagt, ihr kommt eh nicht von Wien weg, ihr kommt nicht einmal bis ins Basislager. Frauen an den Herd, also ziemlich frauenfeindlich die ganze Geschichte. Dann haben wir T-Shirts verkauft, auf denen gestanden ist, a woman's place is on the top. Und dann haben sie ausgebessert und haben bei Top ein F dran geschrieben, also Woman's Place is on the Topf. Das schien ihnen passender. Aber die größte Hürde dabei war, das Geld aufzustellen. Es hat damals kein Sponsoring gegeben, wie heutzutage. Vor allem, weil man den Sponsoren ja auch nichts versprechen konnte. Wer uns damals sehr unterstützt hat, war Hubert Zabelko von der Sektion Alpenverein Sektion Austria. Er hat uns nicht nur finanziell unterstützt, sondern er hat uns auch immer wieder gesagt, das Wichtigste für ihn ist nicht, dass wir auf den 8000er hinaufkommen, sondern dass wir alle wieder gesund nach Hause kommen. Und wir sollen keinen falschen Ehrgeiz da hineinlegen.
Gab es denn dann noch weitere finanzielle Unterstützer und Unterstützerinnen, die gesagt haben, boah, das sind jetzt 11 Frauen, die wollen dahin, die wollen das unternehmen, die wollen das tun, die wollen einen 8000er besteigen, finden wir irgendwie klasse und das gehört unterstützt.
Es gab viele Firmen, die uns mit Material unterstützt haben, mit Ausrüstung unterstützt haben. Also in der Hinsicht hatten wir überhaupt kein Problem. Und da gab es in unserem Bekanntenkreis dann schon einige, die Geld gespendet haben. Aber es war insgesamt gesehen viel zu wenig. Herausgerissen hat uns dann eigentlich der ORF, der ein Kamerateam mitgeschickt hat. Ein männliches Kamerateam. Und die haben dann letztendlich die Finanzierung gesichert, dass das Ganze stattfinden konnte, haben uns aber auch die größten Probleme bei der Expedition gemacht.
...1994, Shisha Pangma. Natürlich will das Kamerateam großartige Bilder einfangen. Das führt zu zusätzlichen Belastungen. Drehs müssen mehrmals gemacht werden. Aber die Schwierigkeiten entstehen im Grunde genommen an anderer Stelle, erinnert sich Gerti Reinisch-Indrich.
Es war ein bisschen anders. Wir hatten den Eindruck gewonnen, dass die zeigen sollten, dass eine Frauenexpedition ein zerstrittener Haufen ist und das sowieso nicht machen kann. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das war der Eindruck, den wir hatten. Sie haben nämlich von Anfang an nicht versucht, wirklich mit uns zu reden und zu sagen, wir wollen jetzt das oder jenes filmen, können wir da zusammenarbeiten. Im Gegenteil, der Kameramann und Regisseur hat eigentlich nur mit uns herumgeschrien und beschimpft auf das Übelste. Und uns dadurch ziemlich demotiviert. Wir haben uns dafür aber keine Zeit genommen, denn wir wollten auf den Berg hinauf und wir hatten den Ehrgeiz, möglichst alles selbst hinaufzutragen. Wir hatten nur 2 Sherpas für 10 Bergsteigerinnen. Das heißt, man rennt x-mal hinauf, baut die Lagerkette auf, trägt alles hinauf und ist wirklich beschäftigt. Und wir wollten auch nicht länger als notwendig in den Lagern oben bleiben, nicht nur, weil die nächste Gruppe schon gekommen ist, sondern auch, weil man nicht das Gas verkochen und die Lebensmittel aufessen wollte, die man ja für den Gipfelanstieg dann gebraucht hat.
Es gab dann auch Missstimmung innerhalb der Gruppe, vielleicht bedingt auch durch die Fernsehcrew, die da mit dabei war, die den Film drehen wollte. Woran hat sich diese Missstimmung dann entzündet? War das eine Folge des, sagen wir mal, Spannungsverhältnisses zu dem ORF-Team oder war das auch untereinander, unter euch Frauen? Gab es da unterschiedlichste Interessen?
Dafür möchte ich jetzt nicht dem ORF-Team die Schuld zuschieben. Das ORF-Team hat uns nur in irgendeiner Form Stress verursacht, allen. Also ich glaube nicht, dass da Ausnahmen gab. Es waren so ein bisschen Mobbing und stille Post, was im Hintergrund gelaufen ist. Und dafür waren halt manche anfälliger und andere weniger. Und daraus sind dann schon Probleme entstanden, die wir aber bis zum Ende der Expedition, das ja sehr erfolgreich war, bereinigen konnten. Und wir sind auch jetzt noch befreundet und gehen auch miteinander am Berg und treffen uns immer noch.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der General.
Was wie ein Aufbruch wirkt, setzt sich als Haltung fort. Die Frage ist nicht mehr, kann ich das, sondern warum mache ich das?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, eine Triebkraft ist die Neugierde. und die Leidenschaft für die Berge und für die Natur. Auch wenn ich sage, man kann in der Kletterhalle gut trainieren. Ich bin lieber im Freien unterwegs, egal wie, und passe mich den Jahreszeiten an. Und ja, wenn ein schöner Tag ist, dann fällt es mir schwer, andere Arbeiten zu erledigen und nicht auf den Berg zu gehen.
Du hast viele Berge bestiegen, besucht, kennengelernt. Du warst auf den Gipfeln. Dazu gehört ja eine gewisse Entschlusskraft und eine Entschlossenheit. Wann wird Entschlossenheit für dich am Berg zur Sturheit?
Ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen. Wenn man entschlossen ist, dann braucht man auch die nötige Sturheit, um das durchzuziehen, was man sich vorgenommen hat. Und vor allem auch eine gewisse Leidensfähigkeit, weil gerade beim Höhenbergsteigen oder bei langen Touren, da hat man dann oft genug, bevor man den Gipfel erreicht. Und das, was einem weiter treibt, ist eigentlich, dass der Rückweg noch schwieriger wäre. Oder dass man sich sagt, jetzt bin ich so weit gekommen, hier gehe ich nicht wieder herauf, also mache ich es fertig und ziehe es durch.
Hat dein Vater das noch erleben dürfen, diese 94er-Expedition?
Ja, mein Vater war auf jeden Fall sehr stolz und er hat nie wieder etwas gegen das Klettern gesagt, weil es eh keinen Sinn gehabt hätte. Er hätte mich nicht abbringen können davon.
Entschlossenheit, Sturheit und die Fähigkeit, Grenzen zu erkennen. Nicht nur am Berg. Mit der Zeit verschiebt sich der Blick. Die Berge bleiben. Und Gertrude Reinisch-Indrich beginnt ihre Erfahrung weiterzugeben. Auch an Menschen, die mit Bergen zunächst so gar nichts zu tun haben. Mit Häftlingen.
Als erstes ist es mit Skitouren losgegangen und dann später auch mit Klettersteigen, mit Klettern und mit Wildwasserbaddeln in Wildalpen. Und wir haben in erster Linie jugendliche Straftäter betreut, die Bewährungsstrafen gehabt haben oder schon Gefängnisstrafen abgesessen. Es war ein Riesenerfolg. Es war auch etwas, was diese Burschen und Mädchen noch nie vorher gemacht haben. Und wir haben halt kennengelernt, dass sie sehr neugierig sind, dass sie durch die Erlebnisse beim Bergsteigen mehr Selbstvertrauen bekommen. Ich habe das 2 Jahre lang gemacht mit Alfred Wagner und ich habe festgestellt, wenn man so ein Outward-Bound-Projekt betreibt und nebenbei noch auch nur ehrenamtliche Bewährungshelferin ist, dass das eigentlich mehr als ein Fulltime-Job ist, weil dich das die ganze Zeit beschäftigt. Und dadurch habe ich es dann nach 2 Jahren sein gelassen. Ich glaube, Alfred Wagner und einige andere haben das dann noch weiter betrieben, weil es sehr erfolgreich war. Und so viel ich weiß, hat es dann später dafür kein Geld mehr gegeben. Also ich glaube, heute gibt es das nicht mehr, aber es gibt Publikationen dazu.
Dieses Engagement hat Gerti eingestellt. Zu zeitaufwendig. Schließlich betreut sie schon seit langem andere Projekte. Vor allem in Asien, im Himalaya. Gerti Reinisch-Indrich verbringt zusammengerechnet mehrere Jahre in Nepal oder Tibet. Ein Film entsteht. Das Geheimnis der Sherpa.
Und dabei ging es darum, das Geheimnis der Sherpa ist, dass sie nicht die Träger des Himalaya sind und die Hochträger, sondern dass sie eine eigene Volksgruppe sind, die aus Tibet eingewandert ist. Und ich habe da von einem Agenten habe ich ein Buch bekommen, das eine Studentin übersetzt hat. Und da ging es darum, wie die Sherpa seinerzeit aus Ost-Tibet nach Nepal eingewandert sind. Und das haben wir damals verfilmt. Das war eine interessante spirituelle Erfahrung, weil es ja nicht nur darum ging, wie und warum die Sherpas gekommen sind, sondern in dem Buch eigentlich auch einige spirituelle Dinge drinnen waren über den Glauben der Sherpas, über die Weiterentwicklung des Buddhismus. Und das war für mich das interessante Thema daran.
Ein Perspektivwechsel. Nicht der Gipfel steht im Zentrum, sondern der Mensch, der in der Region lebt. Und damit stellt sich eine neue Frage. Wie erzählt man über eine Kultur, eine Gesellschaft und über die Herkunft einer Volksgruppe. Welche Unterschiede gibt es zwischen Text und Film?
Ein Text kann nur etwas, was ein Film nicht leisten kann, wenn ihn Leute lesen, wenn Interesse dazu besteht. Ich habe mir halt angewöhnt, meine Texte so zu schreiben, dass sie leicht verständlich, leicht lesbar sind und vielleicht Freude machen beim Lesen. Beim Film ist es ganz anders, weil wenn ich einen Film mache, dann wird der meistens nicht vom Text getragen, sondern von den Bildern. Und ich muss mir angewöhnen, in den Bildern zu denken, die mir vielleicht vorschweben, wenn ich einen Text schreibe, aber diese Bilder auch den Zuschauern näher zu bringen und vor allem auch diese Emotionen zu vermitteln, die wichtig sind, um den Film zu verstehen, zu genießen. Und das ist auch etwas Wichtiges beim Schreiben, dass man nicht für sich selbst schreibt, sondern für die Leser. Und auch wenn ich einen Film mache, mache ich den Film nicht für mich, sondern für die Leute, die vorkommen und für bei einer Dokumentation und für die Leute, die ihn sich ansehen.
Erleben, erzählen. Zwei Seiten derselben Medaille. Stets in Bewegung. Parallel dazu nimmt ein Feld im Leben der Alpinistin immer mehr Raum ein. Das Ehrenamt. Im österreichischen Alpenclub.
Ich habe mich eigentlich lange geweigert, Mitglied beim Alpenclub zu werden, weil ich gefunden habe, ich bin nicht gut genug dafür. Und dann habe ich aber Hüttenwirte gehabt vom Brillschutzhaus, mit denen ich befreundet war und mich sehr gut verstanden habe. Und die haben so lange gepusht, bis ich dann doch dazugegangen bin. Und dann ist plötzlich der Redakteur von der Alpenclub-Zeitung ist abgestürzt und tödlich abgestürzt. Und es gab nicht wirklich jemand, der das machen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt gehe ich eh bald in Pension und Zeitung machen macht mir Spaß. Und habe mir gedacht, naja, probiere ich es einfach. Das war 2008 und seither mache ich die Zeitung. Und was das Schöne für mich ist, dass ich wirklich selbstständig arbeiten kann, dass mir im Alpenclub kaum jemand reinredet und dass ich so schöne Kontakte zu den verschiedensten Bergsteigern weltweit habe und eigentlich von allen erfahre, was sie bewegt und was sie planen.
Sind der ÖAV und der ÖAK, sind das Konkurrenzbetriebe oder würdest du das eher sehen, sie ergänzen sich?
Also Konkurrenzbetriebe auf gar keinen Fall, weil wenn man Mitglied im elitären Alpenclub ist, muss man auf alle Fälle bei einem anderen alpinen Verein auch dabei sein, um die Versicherungen zu haben, die man braucht. Und außerdem kommen ja alle, die zum Alpenclub gehen und dort Mitglied werden, kommen ohnehin von einem alpinen Verein. Und was uns unterscheidet, ist, dass wir keine Ausbildung anbieten, weil zu uns ja nur fertige, erfahrene Bergsteiger und Bergsteigerinnen kommen. Und dafür hätten wir auch nicht das Potenzial. Und so gesehen gibt es eine schöne Zusammenarbeit. Ja, wahrscheinlich, wenn der Alpenclub irgendeinem von diesen alpinen Vereinen zugehören würde, dann wären diese Kontakte zu allen nicht in dieser Form möglich, ohne Konkurrenzdenken und ohne Wettbewerb.
Und ich glaube, eure Mitglieder dürfen auch in den Alpenvereinsschutzhütten quasi zum vergünstigten Tarif nächtigen, so wie es beim ÖAV oder beim DAV auch üblich ist, dass die Mitglieder eben etwas günstiger dort übernachten können.
Ja, das Gegenseitigkeitsrecht gibt es natürlich auch beim österreichischen Alpenclub.
Dieses Gegenseitigkeitsrecht nimmt auch Gerti Reinisch-Indrich in Anspruch. Nicht mehr nur die Höhe steht im Mittelpunkt, sondern die Strecke, der Weg. Ein Land, Schritt für Schritt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Christine Eberl, mit der sie auch an der Shishapangma unterwegs war.
Gerti, ihr seid einmal um ganz Österreich gegangen und gefahren. Also wie viele Kilometer ist einmal um Österreich rum, wenn man die Außengrenze abschreitet oder abgeht oder abradelt?
Ja, 3800 Kilometer waren es, weil man ja sich nicht ständig genau auf der Grenze bewegen kann. Und wir sind den außeralpinen Teil mit den Rädern gefahren und zum Beispiel beim Bodensee auch. Sonst hätten wir zu lange gebraucht. Und den alpinen Teil sind wir zu Fuß gegangen.
Am Ende sind die zwei Frauen 143 Tage unterwegs. Sie sehen alle 8 Anrainerstaaten Österreichs. Deutschland, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Liechtenstein und die Schweiz. Dort entdecken Gerti und Christine landschaftliche Kostbarkeiten.
Die Idee rund um Österreich, das erschien uns wertvoll und außerdem hatten wir das Gefühl, wie wir uns grob damit beschäftigt haben, dass so viele Gebiete rund um Österreich sind, wo wir noch nie waren, die wir nicht kennen und die spannend zum Kennenlernen sind. Und es war auch, glaube ich, 25 Jahre Jubiläum von der Öffnung des Eisernen Vorhangs. Und wir haben gesagt, das möchten wir uns auch anschauen. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass das eigentlich zu den schönsten Sachen gehört, die ich gemacht habe, die vielleicht schönste Expedition war. Und dass wir enorm viel unterschiedlichste Landschaften, schöne Landschaften, Interessantes kennengelernt haben. Natürlich auch körperlich gefordert waren, weil wir haben ja gewusst, wir müssen das in einer gewissen Zeit abschließen. Wir sind in Salzburg gestartet und wie wir dann am Bodensee waren im September, waren wir so überrascht, weil wir uns vorher nicht vorstellen konnten, dass wir überhaupt so weit kommen und dass wir das körperlich durchhalten. Ich war 63, Christine 58. Und wir haben ganz wenig Rasttage gemacht, um keine Zeit zu verlieren. Das Wetter war extrem schlecht in diesem Sommer und wir hatten keine Zeit, das Schlechtwetter abzuwarten. Wir wollten das möglichst in einem Stück durchziehen.
Aus dieser Mammuttour entsteht ein Buch. Es trägt den Titel Grenzgänge. Und erzählt über den Weg von Grenzstein zu Grenzstein und von mehr als 120 Gipfeln.
Gibt es eine Grenzregion in Österreich, wo du sagst, boah, die hat mich irgendwie vom Hocker gehauen, im positiven Sinne? Also das ist etwas, das hätte ich nie erwartet.
Also erstens einmal, für mich war der außeralpine Teil besonders interessant, weil als Bergsteiger fährt man nicht in den Böhmerwald, ins Waldviertel, ins Mühlviertel. Das weiß man ungefähr, wo das liegt, aber man stellt sich nicht sonderlich spannend vor oder man denkt sich, na, was mache ich im Südburgenland? Und diese Regionen waren eigentlich sehr abwechslungsreich, sehr schön und von der Logistik her auch schwierig, weil bei der Grenze gibt's nichts. Man kann nicht einkaufen, man kann nicht einkehren, man kann nicht übernachten. Und was mir besonders gut gefallen hat von der ganzen Wildheit, das waren eigentlich die Steineralpen und die Karawanken in Slowenien.
Was war da so faszinierend für dich? Die Wildheit, die vielleicht Abgeschiedenheit?
Also erst einmal die freundlichen Menschen, die wir getroffen haben, wo wir übernachtet haben oder unterwegs, die Hirten. Und dann die Wildheit der Landschaft. Dann die Wege, die zwar vorhanden sind, aber immer mit Überraschungen aufwarten, von Bärenwarntafeln bis zu Steigen, wo man eigentlich schon klettern muss, die aber als normale Wanderwege gekennzeichnet sind. Und in den Alpen dann später war es eigentlich, dass wir so schlechtes Wetter hatten und kein Mensch außer uns unterwegs und oft Schnee gelegen ist, Markierungen unterm Schnee waren oder wir zu zweit bei Whiteout über den Gletscher gehen mussten und das waren dann halt die Abenteuer, die wir bewältigen mussten.
Mit anderen Worten, Gerti muss nicht mehr in die große weite Welt hinaus. Abenteuer entstehen in ihrem Kopf. Sie steigt nicht mehr automatisch ins Flugzeug, um Berge zu sehen. Das geht sehr gut, auch direkt vor der Haustür.
Also der erste Grund ist, dass ich eigentlich nicht mehr ins Flugzeug steigen möchte, aufgrund unseres Klimas, das man ja doch schädigt. Und mir ist schon klar, wenn ich allein in kein Flugzeug steige, werde ich nicht viel bewirken, aber es ist immerhin ein Zeichen. Und wenn nicht jeder für sich selbst anfängt, Zeichen zu setzen, dann wird sich nichts ändern. Und die andere Geschichte ist, dass ich einfach dadurch, dass ich so viel weg war und unterwegs war, wirklich viel in Österreich nicht kenne, nicht nur an der Grenze und auch in den angrenzenden Ländern. Und dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass man zu Fuß oder mit dem Fahrrad halt ein Vielfaches von dem sieht, wie wenn man mit dem Auto unterwegs ist und mit dem Flugzeug schon gar nicht.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.